Und dann lese ich uns noch den Lesungstext. Steht in Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Der Auferstandene am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Jesus ist der Herr, haben wir gerade gesungen. Stimmt es eigentlich? Stimmt es?
Ja.
Kommt also sehr zögerlich, gell? Es kommt sehr zögerlich, Jesus ist der Herr. Wir wollen heute über die Frage miteinander nachdenken, was heißt es eben, diesen Herrn zu lieben und auch ihm zu dienen. Und ich frage dich jetzt einfach mal so: Kennst du das noch? Da hat dich etwas, vielleicht auch ein Mensch, zutiefst berührt, bewegt, auch vielleicht erregt. Aber jetzt lässt dich dasselbe, was dich damals berührt hat, was dich bewegt und auch erregt hat, merkwürdig kalt. Oder auch der Mensch lässt dich merkwürdig kalt. Ostern ist vorbei, der Alltag, der hat uns wieder, der hat auch den Petrus wieder. Jesus hat es mit Petrus hat es mit Jesus auch so erlebt. Auch er wurde von Jesus berührt, bewegt, erregt, hat sich viel von Jesus erhofft. Er hat mit Jesus seine Geschichte, aber dann war Ostern und irgendwie, haben wir es gerade auch schon in der Schriftlesung gehört, der Petrus geht wieder fischen. Er wendet sich also seinem alten Beruf wieder zu, er geht zurück in seinen Job. Es waren drei wichtige Jahre, die er mit Jesus unterwegs war. Das war schon wichtig in seinem Leben. Aber dann wurde er eben gekreuzigt, er ist gestorben, er wurde begraben. Und er ist ihnen ja auch als Auferstandener begegnet, aber so richtig dass Jesus was mit ihm zu tun haben will. Das war für ihn irgendwie plötzlich ganz weit weg. Dass dieser auferstandene Jesus in das Leben eingreift, dass er der Herr ist, das hat er genauso zögerlich gesagt wie wir gerade. Und dass der in mein Leben eingreift und dass er mit meinem alltäglichen Leben etwas zu tun hat, das konnte ein Petrus kaum nachvollziehen. Was soll's auch? Und so geht er zurück in seinen alten Beruf. Können wir mal die erste Folie haben? Ich sag mal so, die Jünger und vor allem Petrus, die sind von Jesus und von Ostern nicht an der Wurzel ihres Welt- und Wirklichkeitsverständnisses berührt worden. Die Jünger sind von Jesus und vor allen Dingen auch Petrus von Ostern nicht an der Wurzel ihres Welt- und Wirklichkeitsverständnisses berührt worden. Und deshalb sagen sie sehr zaghaft, Jesus ist der Herr, wenn man sie fragt. Ich sage es noch anders. Die Jünger nehmen ihre Welt und ihre eigene Wirklichkeit eben nur mit ihren Sinnen wahr. Und sie beurteilen die Welt und ihre Wirklichkeit nur so, wie sie sie sehen, messen und aus ihrer Perspektive beurteilen können. Also sie sind nicht in der Lage zu unterscheiden, was die wirkliche Wirklichkeit in ihrem Leben und was nur oberflächengekräuselt ist. Den Begriff, den habe ich bei Helmut Assmann gefunden, das fand ich sehr schön, oberflächengekräuselt. Was ist in meinem Leben Wirklichkeit? Was ist oberflächengekräuselt? Das bewegt mich mal so ein bisschen, das erregt mich vielleicht auch, das ist auch toll. Aber ist Jesus der Herr? Für die Jünger oberflächengekräuselt. Und es ist ja genau die Frage, was ist wirklich in meinem Leben? Der Auferstandene oder die Welt, wie ich sie mit meinen Sinnen sehen, messen und aus meiner Perspektive beurteilen kann? Was ist Wirklichkeit? Wir sind in dieser Szene schon drin durch die Schriftlesung und jetzt führt Jesus mit Petrus ein Gespräch. Und wenn ich jetzt den Text lese aus Johannes 21, ab Vers 15, setzt bitte an der Stelle, wo Jesus den Simon Petrus anspricht, mal deinen eigenen Namen ein. Hör das mal ganz persönlich für dich. Da heißt es, dass sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst oder alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte. Petrus hat dreimal geleugnet, Jesus zu kennen. Du warst doch auch mit diesem Jesus. Und plötzlich, nee, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne ihn nicht. Und jetzt fragt Jesus dreimal, hast du mich lieb? Und um die Brisanz dieses Abschnitts zu verstehen, möchte ich euch zwei griechische Wörter heute Morgen zumuten. Das Griechische, ich denke, die meisten von euch wissen das auch, hat zwei Worte für das deutsche Wort Liebe, nämlich Agape und Philia. Und die Agape, das ist die bedingungslose Liebe. Die kann man in der Regel bei einer Frau sehen, wenn sie ein Kind hat. Diese bedingungslose Liebe. Und ihr habt das schon erlebt, also wenn es um die Kinder geht, da werden manche Frauen als zu Wölfen. Gell? Also das kann dann also heiß werden. Wenn es um ihre Kinder geht. Und das ist auch richtig so. Diese bedingungslose Liebe, die setzt sich ein, die gibt sogar das eigene Leben. Das meint Agape. Da nehme ich auf mich selbst überhaupt keine Rücksicht. Und Philia, das ist die Liebe, die Freunde untereinander haben. Da findet man einen anderen irgendwie cool, mit dem versteht man sich, mit dem verträgt man sich, mit dem kann man auch durch dick und dünn gehen. Und auch die Liebe ist sehr wertvoll. Wir haben jetzt aber in dieser Corona-Krise vor allem gemerkt, wo man plötzlich gemerkt hat oder gespürt hat, das, was uns verbindet, das ist gar nicht so tragfähig. Da kommt eine Belastung und plötzlich tut sich zwischen uns tun sich Gräben auf. Also die Philia, die hält einer gewissen Belastung nicht mehr stand. Und in Ehen erlebt man das ja auch. Da hat man sich mal gemocht, irgendwie geliebt und so, das war alles herrlich und schön. Und dann kommt eine gewisse Belastung rein im Alltag und dann tun sich Gräben auf. Anders wie die Agape. Die Philia, die kann verloren gehen. Und eben, wenn, ob ich jemand im Sinne von Agape bzw. Philia liebe, wird erst sichtbar, wenn unsere Beziehung in eine Bewährungsprobe kommt. Und jetzt fragt Jesus dem Petrus zum ersten Mal, Simon, Sohn des Johannes, agapas du mich mehr als diese? Da hat er dieses Wörtchen, können wir gerade nächste Folie? Ich habe es da mit gelb markiert. Da fragt Jesus nach dieser bedingungslosen Liebe. Und Jesus öffnet dem Petrus mit dieser Frage die Augen für sich selbst. Und darum antwortet der Petrus, du weißt, dass ich dich philo. Dann benutzt er das Wort philia, als eben das Verb davon. Ich liebe dich, philo. Und Petrus merkt an dieser Frage schon, dass er Jesus nur wie einen Freund eben bedingt lieben kann. Was mir auffällt, Jesus gibt ihm den Auftrag, weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Und ich stelle mir das einfach mal so vor, da denkt Petrus an das Wort Jesu, was jetzt auch der Wochenspruch ist, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Im Sinne von Agape. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und jetzt wird sich Petrus allmählich bewusst, was es überhaupt bedeutet, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen. Das merkt er an dieser Frage. Liebst du mich? Und kaum wird ihm das bewusst, fragt ihn Jesus schon zum zweiten Mal. Simon, Sohn des Johannes, agapas du mich? Liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich philo. Wie das Gleiche. Also im Griechischen ganz spannend zu lesen. Ich sag mal so, Petrus wird sich so allmählich bewusst, dass er gegenüber Jesus zu keiner bedingungslosen Liebe fähig ist. Jesus ist der Herr, klar, aber das kommt sehr zaghaft. Nicht bedingungslos. Und interessant ist für mich auch an dieser Stelle, Jesus sagt ihm das nicht auf den Kopf zu, sondern er fragt ihn einfach eben nach seiner Liebe. Ich verstehe das wirklich als Seelsorge Jesu, dass Jesus einfach mal nachfragt, hinhört. Und er fragt, ich sag mal noch zugespitzter, so lange bis Petrus fähig ist, seine eigene Lebenslüge zu entlarven. Petrus, der kann das Glaubensbekenntnis aufsagen. Ich glaube, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, dass er gelitten hat, unser Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben. Das kann er alles auswendig und ist auch gut, wenn man das auswendig kann. Überhaupt keine Frage. Aber eben nur im Sinne von Philia. Und jetzt fragt Jesus einfach, damit der Petrus merkt, ich und Jesus, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist nicht so sicher mit uns beiden. Und jetzt, obwohl Petrus immer mehr erkennt, wie unfähig er ist, mit welchen Lebenslügen, man kann auch als frommer Mensch mit irgendwelchen Lebenslügen leben, gibt ihm Jesus den Auftrag, weide meine Schafe. Also er bekommt den Auftrag für die ganze Herde, zuerst die Lämmer, die Kleinen, und jetzt die Schafe. Ich habe für mich den Schluss daraus gezogen, Jesus beauftragt Menschen füreinander, die nicht wie er bedingungslos lieben können. Jesus beauftragt Menschen füreinander, die nicht wie er bedingungslos lieben können. Jesus vertraut seine Herde Menschen an, die nicht vollkommen sind. Das ist für mich sehr tröstlich. In meiner Rolle als Pastor. Pastor heißt ja auch Hirte. Man entdeckt seine Unvollkommenheit, je älter man wird. Meine Frau sagt ab und zu, wenn die alle wüssten von dir. Wenn die alle wüssten. Du bist unvollkommen. Und Jesus ist es wichtig, dass diejenigen, die sich in seiner Herde verantwortlich sind, ich sage es jetzt auch mal an diejenigen nochmal, die jetzt auch neu die Leitung hier übernommen haben. Jesus ist wichtig, dass diejenigen, die verantwortlich sind, sich ihrer Schwächen und auch ihrer Grenzen bewusst sind. Das will Jesus. Seid ihr deiner Schwächen, seid ihr deiner Grenzen bewusst. Und jetzt wird es peinlich. Damit Petrus wirklich um seine Schwachheit und um seine Grenzen weiß, fragt Jesus zum dritten Mal. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, und jetzt kommt Phileis, mich. Liebst du mich? Im Sinne von Philia. Und jetzt heißt es hier, Petrus wurde traurig. Weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, Phileis mich. Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich philo. Er gibt also zu, ich bin nur zu dieser bedingten Liebe fähig. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. In diesem dritten Mal fragt Jesus eben nicht mehr nach der Agape. Ich habe mich gefragt, warum fragt Jesus da nicht mehr nach der Agape? Warum wohl? Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, weil Jesus weiß, kein Mensch ist zu einer bedingungslosen Liebe fähig. Keiner. Keiner. Wenn man sich selber mal fragt, ich habe schon mal im Glaubenskurs das war der erste Abend, haben wir uns mit dieser Frage uns beschäftigt, da habe ich gefragt, ob es jemanden gibt in diesem Kreis, der sich bedingungslos geliebt weiß und von wem? Da hatten alle, die sich dann geäußert haben, gesagt, also ich kenne nur einen Menschen, der mich bedingungslos liebt, meine Mutter. Auch Ehepartner haben gesagt, also bedingungslos bin ich nicht von meinem Mann bzw. von meiner Frau geliebt. Meine Mutter hat mich bedingungslos geliebt. War für mich damals sehr ernüchternd. Und Jesus will zu dieser Erkenntnis führen, kein Mensch ist zu einer bedingungslosen Liebe fähig. Das heißt mit anderen Worten, ich muss erkennen, ich habe meine Schwächen, ich habe meine Grenzen und mit meinen Schwächen und mit meinen Grenzen beauftragt Jesus, der auferstandene Herr, den Petrus, seine Schafe, seine Herde zu weiden. Wer also berufen ist, in der Gemeinde Jesu mitzuarbeiten, der muss nicht zuerst dieses Qualitätsmerkmal der bedingungslosen Liebe erfüllen, sonst wären wir alle zum Scheitern verurteilt. Sondern wer berufen ist, in der Gemeinde mitzuarbeiten, der muss um seine eigenen Schwächen, der muss um seine eigenen Grenzen wissen. Und jetzt geschieht etwas in dieser Geschichte. Jesus sagt dem Petrus, wahrlich, ich sage dir, oder wahrlich, wahrlich, also das wird betont, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Also da wusstest du weder um deine Grenzen noch um deine Schwächen, als du jünger warst. In der ersten Lebenshälfte ist das oft so. Da ist ein Mensch in der ersten Lebenshälfte, was er sich vornimmt, das setzt er auch um. Der denkt nicht lange nach, der fragt auch nicht lange, und das ist auch okay in der ersten Lebenshälfte. Der schafft dann oft auch Tatsachen, mit denen sich die anderen irgendwie auch abfinden müssen. Aber er muss dann in der zweiten Lebenshälfte erkennen, vieles habe ich gar nicht aus Liebe zu Jesus getan und ich habe nicht aus Liebe zu den mir anvertrauten Schafen gehandelt, sondern aus Liebe zu mir selbst. Wohl dem, bei dem diese Erkenntnis im Lauf des Lebens einsetzt. Und ich denke, wir waren da so als Pastoren zusammen bei einer Fortbildung und da sagte mal einer, mir ist es dann so klar geworden, für meine Herde war ich nicht der Pastor, sondern eher der Metzger. Ich habe also rausgeholt aus der Herde, was meinem eigenen Ego gedient hat. Ich war nicht der Pastor, der Hirte, ich war eher der Metzger. Das kann man machen. Man kann Gemeinde leiten, man kann Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, nur um das eigene Ego zu profilieren. Jetzt kommt dieser Prozess. Solange du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet, bist hingegangen, wo du hin wolltest. Dann sagt Jesus, wenn du aber alt wirst oder alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Ich sage das mal mit meinen Worten, wenn du nicht lernst, mit deinen Schwächen, mit deinen Grenzen zu leben, dann wird das fortschreitende Alter deine Grenzen und deine Schwächen gnadenlos aufdecken. Das ist tatsächlich so. Ich habe also meine ganze Dienstzeit auch Dienst in den Altersheimen gemacht und habe das dann immer beobachtet, wie das Alter die Grenzen und die Schwächen gnadenlos aufgedeckt hat. Und dann erlebt ein Mensch, er wird gegürtet und geführt von anderen, wo er nicht hin will. Und das sagte Jesus aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er, also Petrus, Gott preisen, ja, Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge du mir nach. Dem Petrus wird also vorausgesagt, mit welchem Tod er Gott preisen wird. Ich habe mich an der Stelle gefragt, mit welchem Tod werde ich einmal Gott preisen, verherrlichen? Werde ich mit meinem Tod Gott verherrlichen, Gott preisen? Ich gebe die Frage an dich weiter. Wirst du mit deinem Tod Gott verherrlichen, Gott preisen? Und im Grunde genommen geht es um diese Eingangsfrage. Was ist oberflächengekräuselt in meinem Leben? Ist es nur der auferstandene Jesus, den man halt einmal im Jahr so feiert, an Ostern? Und jetzt kommt der Mai und jetzt macht man irgendwelche andere Partys. Ist der auferstandene Jesus nur oberflächengekräuselt? Oder packt mich dieses Geheimnis von Ostern an den Wurzeln meines Wirklichkeits und an der Wurzel meines Weltverständnisses? Oder ist das Oberflächengekräusel nur das, was ich so von der Welt wahrnehme, mit meinen Sinnen wahrnehme? Wohl dem, der sagt, es gibt tatsächlich noch mehr. In der Stunde des Todes wird das, was ich für wesentlich halte, mit meinem Ego für wesentlich halte, alles Makulatur sein. Alles. Und darum fragt Jesus den Petrus, er fragt mich, er fragt dich, Agapas, Phileis, mich. Und er lädt uns alle ein und sagt, folge mir nach. Folge mir nach. In den ganzen Fragen deines Lebens, egal in welchem Lebensabschnitt, in welchem Lebensalter du dich jetzt befindest, folge du mir nach. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns kennst und dass du um uns weißt und dass du weißt, zu welcher Liebe wir fähig sind. Wir können nicht bedingungslos lieben. Und trotzdem vertraust du uns deine Herde an, als der gute Hirte. Du nimmst uns an der Hand und lädst uns ein, dir nachzufolgen. Und so bitte ich dich, gib uns Mut, gib uns Freude auf dem Weg der Nachfolge mit dir. Hab Dank, dass du dieses Gespräch auch mit jedem von uns führst, so wie du mit dem Petrus gesprochen hast. Und hilf uns, dich zu bekennen, Jesus ist der Herr. Genau in den Situationen in der kommenden Woche, wo wir herausgefordert sind. Berühre uns mit diesem Geheimnis von Ostern, mit dem Geheimnis der Auferstehung. Hab Dank, dass du mit uns gehst. Amen.